Und wir denken uns, ja, die Geschichte ist alt, die kenne ich. Meine Hoffnung ist, dass du dich einladen lässt, einfach nochmal dich einzulassen in diese Geschichte, mit hineingehen, mit der Bitte, und das ist sehr wichtig. Es geht eigentlich nicht darum, wer da vorne predigt, sondern dass Gottes Wort wirklich uns verändert, dass der Heilige Geist zu uns spricht. Und neuerdings benutze ich auch eine Brille. Das heißt, man wird älter, damit ich auch was sehen kann. Ja, in dieser Geschichte, das Interessante ist hier, dass Fragen gestellt werden. Und ohne dass man fragt, das hat man ja Sesamstraße, ne? Da wissen wir das ja schon, wie wichtig Fragen sind. Wie heißt es dort so schön? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Wer nicht fragt, erlebt keine Veränderung. Und ich habe gelernt, dass es keine dummen Fragen gibt. Aber diese Geschichte, die fängt eigentlich mit einer Frage an. Und diese Frage ist super relevant. Ich glaube, nicht nur zu der Zeit, sondern auch heute ist diese Frage sehr relevant. Diese Frage wurde diskutiert, vor allem bei den Schriftgelehrten, die Elite in der damaligen Zeit stellte sich diese Frage. Und wir stellen uns diese Frage auch in der Gemeinde ständig. Es ist eine Riesenherausforderung. Dieser Schriftgelehrte, Jesus erzählt, er lehrt, und da kommt ein Schriftgelehrter und stellt ihm eine Frage. Und diese Frage ist: Was muss ich tun, dass ich das ewige Leben erhalte? Obwohl man sagen kann, ja, da wollte er wahrscheinlich Jesus eine Trickfrage stellen. Das kann sein, aber diese Frage ist total relevant. Sie ist für uns wichtig, die war auch damals wichtig, sie war debattiert, sie war eine Ausgangsfrage für die theologischen Debatten, auch damals. Und ich denke, er hat auch heute große Auswirkungen. Und vielleicht verstehen wir, was Jesus mit dieser Frage will, wie Jesus darauf eingeht. Und es ist interessant, Jesus, er tut überrascht. Er reagiert etwas überrascht auf diese Frage, nach dem Motto: Was für eine Frage, die du mir hier da stellst. Du als Schriftgelehrter, du solltest eigentlich die Antwort kennen auf diese Frage. Du hast studiert, du betest, ne, das Glaubensbekenntnis zweimal am Tag, das Shema Israel, und dort findest du die Antwort. So frage ich dich zurück. Und Jesus war ein Experte im Fragestellen. Er stellt einfach die Frage zurück: Was steht denn? Was steht denn dort? Was steht denn im Gesetz? Was liest du dort? Ja, und dann der Schriftgelehrte antwortet: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinem Verstand, mit all deiner Kraft. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und Jesus sagt: Ja, du hast recht geantwortet. Super. Dann geh hin und tu so und lebe dieses aus. Deswegen das Thema dieser Predigt: Liebe leben. Und manchmal denken wir als Deutsche vielleicht, ja, Liebe, das ist so ein Gefühlswort, das kommt vielleicht in unserem Alltag nicht so vor. Vielleicht, dass, ne, die Beziehung sogar zwischen Eheleuten hat vielleicht eine ganz bestimmte Auffassung, nicht sehr viel Gefühl, oder man sagt: Mensch, das ist mehr so ein Gefühlswort. Aber wir lesen, wir merken in dieser Geschichte, das ist nicht nur Gefühl, das geht viel weiter. Dieser Schriftgelehrte, wahrscheinlich fühlt er sich so ein bisschen auf den Schlips getreten. Wahrscheinlich hat er gesagt: Jetzt, ja, Jesus, Augenblick mal, so einfach ist das nicht. Du hast vielleicht die Tiefe meiner Frage nicht verstanden. Vielleicht hast du die theologische Weite dieser Frage nicht erkannt. So dumm ist meine Frage gar nicht. Wer ist denn mein Nächster? Wem bin ich denn verpflichtet, von Gott her verpflichtet, so zu lieben? Wer ist eigentlich mein Nächster? Vielleicht gehört es zum Kreis meiner Nächsten, meine Familie oder die Freunde, ne, die Pharisäer, meine Kollegen oder vielleicht einige Juden, die gut leben, ne, die danach leben. Vielleicht alle Juden, aber das kann doch nicht jeder sein. Das kann doch nicht jeder Mensch sein, Sonst würde hier stehen, nicht nur, du sollst deinen Nächsten lieben, sondern sonst würde hier stehen, du sollst jeden lieben. Ich kann doch nicht jedem von Gott aus zur Liebe verpflichtet sein. Das ist ja überhaupt nicht machbar. Und Jesus, wie so oft, er antwortet mit einer Geschichte. Und die Geschichte haben wir hier gesehen. Aber es ist interessant, die Begebenheiten zu wissen. Jerusalem, da reist also ein Mensch von Jerusalem nach Jericho. Jerusalem 1000 Meter ungefähr über dem Meeresspiegel. Jericho 300 bis 350 Meter unter dem Meeresspiegel. Das heißt, ein ziemlich hoher Höhenunterschied auf einer Strecke von ungefähr 27 Kilometern. Und wer diese Strecke kannte, der wusste, das ist ein gefährliches Unterfangen, diese Strecke zu reisen. Es kann Absturzgefahr, auch gerade durch diese Kliffen und Felsen gibt es Raum für Räuber, ne, Wegelagerer. Also es ist eine gefährliche Strecke. Und so kam es auch, der Mensch reist, er wird überfallen, geschlagen und halbtot am Rande liegen gelassen. Menschen um uns herum, die vielleicht auch am Straßenrand liegen. Der Obdachlose auf dem Weg zu deiner Arbeit, ne, der dich anschaut und sich erhofft, dass du großzügig bist. Vielleicht der Kollege auf der Arbeit, der Workaholiker ist und der sich sehnt, einen geistlichen Ausgleich zu haben, mal ein Gespräch zu führen, der auftanken muss. Der Arbeitslose, ne, der verzweifelt Arbeit sucht, keine Arbeit mehr findet, der signalisiert, dass er eigentlich keinen Sinn mehr im Leben sieht. Die Ledige, deren Leben eigentlich in geordnete Bahnen läuft, aber die einsam ist, die sich nach Gemeinschaft sehnt. Der Nachbar, der sich mitten in einer Beziehungskrise befindet, vielleicht sogar in einem Ehescheidungskrieg, und die nicht wissen, wie sie da rauskommen. Der junge Erwachsene, den du flüchtig im Foyer triffst, der alleine ist und der wieder einmal alleine zum Mittag essen muss. Der Ausländer, der praktische Hilfe braucht für den Asylantrag und der einfach verloren ist. Der Teenie, der sich in Computergamen, im Alkohol in den Drogen Zuflucht sucht, weil er nicht mit der Scheidung seiner Eltern zurechtkommt. Der Rentner, der von Krankheit geplagt ist und der sich wünscht, dass vielleicht die Sprüche der Christen bei ihm im Leben auch Auswirkungen hat. Menschen, die vielleicht halbtot an unserem Straßenrand liegen oder an unserem Wegerand liegen. Was denkst du, dass diese Menschen von mir, von dir, von dem Glauben, den wir mitteilen möchten, erwarten können? Was können diese Menschen erwarten, denen wir täglich begegnen? Und in dieser Geschichte, als Jesus die Geschichte erzählt, da kommt sofort Hoffnung auf. Da kommt dieser Priester den Weg lang. Und dieser Priester, das sind fast fantastische Neuigkeiten. Ne? Das ist eine gute Botschaft, denn dieser Mann ist ein Diener Gottes, wie wir das hier gesehen haben. Dieser Mann bringt Opfer für die Menschen im Tempel. Dieser Mann tritt für die Menschen im Gebet vor Gott ein. Er ist ein Modell geistlicher Tugend, vielleicht der frömmste aller Frommen, der Gottesfürchtigste, der Gerechteste, die Verkörperung der Tugend. Dieser Mann kommt da vorbei an diesem Menschen, der halb tot am Straßenrand liegt. Das ist ideal. Dieser Mensch müsste eigentlich das Alte Testament kennen. Und er kennt es sicherlich. Ja, 3. Mose 19, 34 besagt, dass wenn man einen Fremden begegnet, dem es nicht gut geht, der in Not ist, dann macht man alles, um ihm zu helfen. Das ist wirklich Anlass zur Hoffnung. Diese Hoffnung ist aber von kurzer Dauer, ne, wie wir das sehen. Aber ihr müsst euch vorstellen, Jesus erzählt diese Geschichte an Leute, die nicht kennen. Wir kennen sie gerne. Aber Jesus erzählt die Geschichte und die Leute hängen an seinen Lippen und leben dieses Drama mit. Jesus nimmt sie mit hinein in diese Geschichte und sie erleben dieses Drama. Dieser Priester sieht diesen Halbtoten und was macht er? Er wendet sich, geht an der anderen Straßenseite vorbei und genauso der Levit, der Tempeldiener, folgt dem Verhalten des Priesters. Und wir haben hier die Argumente schon gehört, ne? Super Argumente, ne? Sicherlich haben wir auch manchmal solche guten Argumente. Wir können uns nicht verunreinigen, wir haben keine Zeit. Wer weiß, vielleicht sind die Räuber noch in der Nähe. Alles Ausflüchte, die wir auch kennen und die auch eigentlich Sinn machen. Und hier kommt halt die Frage auf, ja, was bedeutet das denn, den Nächsten zu lieben? Die zwei, die eigentlich gottesfürchtig sind, von denen man das erwartet, sie laufen einfach an ihm vorbei. Wem sind wir eigentlich zur Nächstenliebe verpflichtet? Da ist es interessant, dass wir sehen in dieser Geschichte, dass Jesus die Paradigmen wechselt. Er stellt die Fragen auf den Kopf. Er stellt das Verständnis auf den Kopf. Diese Frommen wissen zwar von diesem Gebot, und die Frage ist, was bedeutet eigentlich, was bedeutet es, das Leben zu erlangen? Wie kann ich das Leben zu erlangen? Und es geht hier um die Liebe. Sie haben aber nur gängige Ausflüchte. Und Jesus, er dreht das ganze Konzept um. Es geht hier nicht um die Frage, wer qualifiziert sich als Nächsten? Das ist die große Frage von dem Schriftgelehrten. Jesus sagt aber, es geht nicht darum, wer sich jetzt für diese Liebe qualifiziert, sondern es geht um das Wesen der Liebe. Es geht um mich. Es geht letztlich um die Frage, was für eine Qualität hat diese Liebe? Nicht wer qualifiziert sich als Nächster. Es geht darum, wie liebe ich? Und wir kommen dann jetzt gleich in dieser Geschichte an eine Person, die das ganz deutlich praktisch werden lässt und eigentlich die zweite Frage beantwortet, wo es nur nicht um das Objekt der Liebe, das heißt nicht um die Qualifikation, sondern der Nächste, wer sich als Nächster qualifiziert, sondern dass wir wirklich erkennen, ja, was bedeutet das eigentlich, dem Nächsten zu lieben, Gott zu lieben? Und wie drückt sich das in meiner Nächstenliebe aus? Wie äußert sich diese Liebe voller Anteilnahme? Und Jesus, wie immer, er lässt die Leute sprachlos. Er bringt Leute in Verlegenheit, er bringt sie ins Überlegen, er provoziert Menschen. Und Sprachlosigkeit geschieht, wenn die Message, also das, was unser Glaube, das, was wir vermitteln wollen, wenn das losgelöst ist von dem Leben, wenn da ein Dualismus entsteht von dem, was wir sagen, dass wir glauben, und von dem, was wir wirklich leben, da fehlt dann diese Connection, also diese Kommunikation. Letztendlich geht es nicht um Kommunikation, sondern es geht um Kontakt, es geht um Berührung, es geht um Begegnung. Und wir wissen, das Evangelium, wenn es wirklich gelebt wird, dann wird das inkarniert, dann wird es verkörpert. Das heißt, der Botschafter verkörpert die Botschaft. Und wir sehen jetzt, wie Jesus diese Geschichte benutzt, um die Unterschiede deutlich zu machen. Es werden eigentlich drei Lebenseinstellungen hier deutlich. Einmal die Lebenseinstellung des Räubers. Welche Lebenseinstellung hat er? Ich nehme hier, was? Ich kriegen kann, was dir gehört. Ich nehme mir, was dir gehört. Was hat denn der Priester und der Levit für eine Einstellung? Ich behalte mir, was mir gehört. Ich behalte mir. Ich versuche zu bewahren, was ich habe. Und was ist die dritte Einstellung des Samariters, von dem wir gleich noch hören? Ich gebe, ich teile mit dir, was mir gehört. Krass. Krasse Lebenseinstellungen. Und ich denke, dass wir manchmal alle drei vielleicht leben. Je nachdem, in welcher Situation wir sind, sind wir Egoisten. Das heißt, wir behalten uns, was wir selbst haben bereits, manchmal aus Neid und Eifersucht, wollen wir das nehmen, was wir nicht haben, was nicht uns gehört, was andere haben. Und manchmal teilen wir auch, was uns gehört, mit anderen. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung. Diese Geschichte, die spricht uns als ganze Menschen an. Es ist nicht nur Pole, nicht nur Schwarz-Weiß-Denken, sondern es ist bunt. Und das ist die große Herausforderung. Was spricht diese Geschichte zu mir und wie stehe ich zu ihr in diesem Moment? Und da kommt der Samariter an. Und die Zuhörer wussten genau, als Jesus von dem Samariter spricht, da wussten die, jetzt ist der macht den noch gerade fertig. Ne? Der liegt da am Straßenrand. Von diesem Samariter kann man wirklich nichts erwarten. Die waren nämlich verhasst untereinander. Die Juden und die Samariter, die konnten sich nicht ab. Da konnte man nichts erwarten. Und plötzlich, als Jesus so die Geschichte erzählt, ich glaube, da wussten die Zuhörer auch nicht mehr jetzt, was hat das mit Liebe zu tun? Aber Jesus erklärt hier oder erzählt diese Geschichte und an dem Verhalten des Samariters können wir sehen, ja, was bedeutet eigentlich wirklich, jemanden zu lieben? Was bedeutet es eigentlich, Gott zu lieben? Gott zu lieben ist eigentlich ganz einfach. Gott ist perfekt, er ist vollkommen. Ja, dem kann ich sagen, ich liebe dich. Ich liebe dich, Gott. Viele Menschen sagen, ich liebe Gott oder ich glaube an Gott. Aber hier diese Geschichte macht uns ganz klar, es geht nicht darum, dass ich irgendwie vom Kopf her etwas vertrete. Dass ich etwas verteidige, ich kann sogar meinen Glauben verteidigen. Aber so oftmals hat das nichts mit meinem Leben zu tun. Und dieser Samariter, der macht uns das vor hier. Er kam hin, so steht es hier. Und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Das heißt, lieben bedeutet wahrnehmen in erster Linie. Das heißt, wir müssen die Menschen um uns herum wahrnehmen. Er sah ihn. Schlicht und einfach, er hat ihn gesehen. Ich war neulich auf einem Seminar und ich blieb in einem Haus, Airbnb, ne, wo du dann bleibst irgendwo und so. Und die waren Christen. Interessant. Na gut, ich blieb dann über die Zeit des Seminars dort. Wurde dort untergebracht und dann nach dem Seminar, als ich wieder zu Hause war, da schrieb mir diese Frau, du, mein Nachbar, der Christ ist, der joggt jeden Tag seine Strecke, seit, weiß nicht, 89 oder was macht er diese Strecke und plötzlich kommt, ne, er war so am Joggen, plötzlich kommt ein anderer Jogger ihm entgegen und er sagt, grüßt ihn, ne, der Nachbar grüßt diesen anderen Jogger und plötzlich hält er an und kommt hinterher gepäst, ne? Und er sagt, Mensch, was ist denn jetzt los? Und er fragt ihn dieser andere Jogger, du, kann ich für dich beten? Und das war, und sie schrieb mir nach, das war so beeindruckend für ihn. Er war in einer sehr schwierigen Situation im Moment, depressiv, war in Gemeindegründung, war aktiv in der Gemeinde, aber ihm ging es nicht gut. Und er sagte, ich laufe diese Strecke seit 89 und das ist das erste Mal, dass mir sowas passiert. Dass mir ein wildfremder Mensch anhält und für mich betet. Und das hat mich schwer beeindruckt. Da habe ich gedacht, Mensch, inwieweit bin ich eigentlich sensibel? Wo nehme ich eigentlich meinen Mitmenschen noch wahr? Ne, wo schaue ich eigentlich? Menschen können uns sehr nah dran sein, aber trotzdem können wir innerlich sehr, sehr weit entfernt bleiben. Letztendlich geht es auch um Konsequenzen. Wir sind ja nicht dumm. Ne? Wir haben Gründe dafür, wie wir unser Leben gestalten. Und oftmals haben wir keine Zeit. Das Leben ist hektisch. Wir haben Stress, Probleme, viel Veränderung. Und wir haben eigentlich nicht diesen Luxus, unser Leben mit anderen zu teilen. Und hier verstehen wir, dass Jesus sagt, der Priester und der Levit, die frommen Leute, die ständig zum Gottesdienst gehen, die predigen, die dienen, die im Chor sind, die diakonische Arbeit tun in der Gemeinde, aktive Menschen, aktive Christen, die haben keine Zeit. Sie lieben nicht. Das will Jesus deutlich machen hier. Das heißt, inwieweit ist es bei uns vielleicht manchmal auch so? Und Jesus fragt den Gesetzeslehrer und fordert ihn oder fordert die Hörer darauf aus, ne, da heraus, darüber nachzudenken, ja, wenn du Gott wirklich liebst, dann hat das Auswirkungen auf die Form, wie du mit Menschen umgehst. Wer sind die Mitmenschen? Es kann dein Ehepartner sein, es können deine Kinder sein, es kann dein Kollege sein, dein Sportpartner, irgendjemand, mit dem du dich begegnest, oder im Bus, keine Ahnung, jemanden, den du triffst. Vielleicht möchte Gott dich benutzen, um diesen Menschen zu begegnen. Und manchmal ist uns das total fremd geworden. Uns ist das total fremd. Wir denken, ja, Christsein ist in der Gemeinde und ja, morgens, wenn ich meine stille Zeit mache und dann geht's zur Arbeit. Das heißt, dem Nächsten lieben bedeutet den anderen wahrnehmen, ihn sehen, aber es geht weiter. Hier sehen wir, wie dieser Samariter innerlich bewegt wird. Das heißt, er nimmt nicht nur Blickkontakt auf, sondern er geht zu ihm hin. Hier steht, er sah ihn und er ging auf ihn zu. Er ging zu ihm hin. Das heißt, wenn wir nicht hingehen, wie können wir überhaupt wahrnehmen, wie es der Person geht? Der Samariter geht hin und was sieht er? Wunden. Er sieht Blut. Im Griechischen steht hier das Wort Trauma. Dieser Mensch hat Trauma. Er ist verwundet. Und oftmals sind wir nicht fähig, wirklich zu sehen und wollen was vielleicht auch gar nicht, wie es dem anderen wirklich geht, weil wir nicht rangehen, weil wir keinen Kontakt, nicht den Mut haben, wirklich Kontakt zu machen mit Leuten. Schenken wir den Menschen um uns herum die notwendige Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit schenken heißt, wirklich mit den Menschen in Berührung kommen. Die Gefühle des anderen hören können. Darauf zu achten, was braucht denn der andere? Oder darauf zu achten, was bittet der andere? Worum bittet der andere? Was wünscht er sich? Was will er? Und oftmals ist es so, wenn du zum Arzt gehst, und du hast Kopfschmerzen, dann willst du, dass der Arzt wirklich eine Diagnose macht. Dass er richtig gut hinschaut. Das kann ja alles Mögliche sein. Und nur wenn der Arzt sich Zeit nimmt, um wirklich hinzuschauen, wirklich eine Diagnose zu machen, dann kann es sein, dass er wirklich das Herzproblem, das wirklich Problem erfassen kann. So oftmals nehmen wir die Bibel und geben dem anderen eine Ohrfeige mit der Bibel. Wir sagen das Wort, aber wir wissen überhaupt nicht, trifft das überhaupt zu? Inwieweit nehmen wir uns Zeit, dass wir den Samen, den Gott uns gibt, vielleicht deine Gaben, vielleicht deine Zeit, deine Energie, der Samen, den Gott dir gegeben hast, wie weißt du, dass du diesen Samen in Gutes, in das Richtige, in den richtigen Boden setzt. Und nur wenn wir wirklich hinhören, wenn wir nah rankommen, dann haben wir überhaupt die Möglichkeit, Samen des Wortes Gottes gut einzupflanzen. Und manchmal machen wir das so. Irgendwo kommt das schon an. Aber das ist eine Herausforderung. Liebe bedeutet, dass wir uns Zeit nehmen, dass wir nicht nur jemanden wahrnehmen, sondern dass wir Aufmerksamkeit schenken. Und das ist der nächste Schritt. Da sehen wir also, dass der Samariter in freigebiger Anteilnahme und Fürsorge diesem Menschen begegnet. Was macht er? Er geht zu dem Mann hin, untersucht ihn, Er heilt, verbindet seine Wunden, er gießt Öl aus, Öl als Bild für Heilung. Er gießt Wein aus, Desinfektion. Das heißt, er ist wirklich dabei, ihn zu behandeln. Er gibt ihm Kleidung, er gibt ihm von seinen Vorräten, er teilt seine Zeit, auch seine Ressourcen, sein Transportmittel stellt er zur Verfügung, er bringt ihn zur Herberge, er pflegt ihn und gibt dann noch Geld, damit er wirklich zur Heilung kommen kann. Das heißt, es ist erstaunlich, das ist keine minimalistische Fürsorge hier, das ist absolute freigebige Großzügigkeit, die wir hier sehen. Und es ist interessant, es gibt jemanden, den wir so lieben. Und das sind wir selbst. Wir machen alles Mögliche, alles, was uns möglich ist, um uns selbst zu kümmern. Damit wir das bekommen, wir verändern die Welt, damit wir das bekommen, was wir brauchen. So lieben wir uns selbst. Das machen wir für uns selbst. Wen lieben wir denn noch so? Wen lieben wir so? Niemanden sonst. Und diese Geschichte macht das so deutlich. Ich denke, die Hörer haben das, bei denen ist der Groschen gefallen. Und Jesus fordert eigentlich diesen Menschen heraus, diesem Pharisäer oder Schriftgelehrten nachzudenken. Jesus bringt ihn zu dem Schluss mit der Frage, ja, was meinst du, wer ist dem Überfallenen zum Nächsten geworden? Und wahrscheinlich sehr widerstrebend antwortet dieser Pharisäer oder Schriftgelehrte. Letztendlich muss er zugeben, derjenige, der Barmherzigkeit gezeigt hat. Das war der Nächste. Und Jesus sagt, so geh hin und tu das Gleiche. Handle ebenso. Und was Jesus ihm zeigen möchte, eigentlich, wenn du versuchst, wenn du dies tust, wenn du hingehst und so dies umsetzen versuchst, dann merkst du, du kannst es nicht. Das ist die Botschaft hier. Jesus sagt, wenn du das Gesetz im vollen Maße ausleben willst, umsetzen willst, dann wirst du es nicht schaffen. Du kannst das Gebot Gottes aus eigener Kraft nicht leben. Jesus will ihm sagen, du bist abhängig von der Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Und ich denke, das ist die Message hier, das ist die Botschaft, dass die Latte so hoch ist, dass wir erkennen, so können wir den anderen, den Nächsten nicht lieben. Wir brauchen die Barmherzigkeit Gottes, die uns eigentlich in Jesus nahe gekommen ist. Und wir sind heute Morgen hier, um das Abendmahl zu feiern. Und da feiern wir dieses Jahr. Und ich finde das so interessant hier. Jesus fordert ihn heraus. Er gibt ihm eine Gelegenheit zu sagen, so liebe ich nicht, Meister. So kann ich nicht lieben. So werde ich nie lieben können. Wenn das der Maßstab ist, ja, dann glaube ich, dann liebe ich Gott nicht von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit meinem ganzen Verstand und mit aller Kraft. So kann ich nicht lieben. Und Jesus, wir, die wir die Geschichte hören, das Neue Testament kennen, ne, wissen, dass Jesus sein Leben gegeben hat. Jesus spricht, also es ist eine Prophetie eigentlich. Jesus stellt sich selbst vor in diesem Samariter. Jesus hat uns geliebt, er liebt uns bedingungslos, ne, mit aufopfernd. Jesus, er stellt sich selbst als Samariter dar und er bietet uns neu diese Perspektive auf. Jesus steht uns heute Morgen gegenüber mit dieser Frage. Wie stehst du zu dieser Herausforderung? Und wenn wir zurückgehen, dann war das eine ganz banale, eine grundsätzliche Frage, die hier kam. Was war die Frage? Was muss ich tun? um gerettet zu werden. Und durch diese Geschichte lernen wir, eigentlich können wir wenig tun, eigentlich können wir gar nichts tun. Das Einzige, was wir tun können, ist das Abendmahl feiern. Uns beschenken lassen von der Liebe, die Jesus uns anbietet. Und wir wissen, wir können nur das weitergeben, was wir selbst empfangen haben. Das heißt, vom Neuen Testament her können wir nur wirklich das Evangelium leben, wenn wir es begriffen haben. Wir können nur Gnade weitergeben, wenn wir erkennen, wie begnadigt wir sind. Wir können barmherzig sein, wenn wir wissen, ich bin total Abhängigkeit von der Barmherzigkeit Gottes. Und dann macht das etwas mit uns. Dann erst können wir gebraucht werden. Das geht nicht aus uns heraus, sondern dann macht Gott etwas mit uns. Was Radikales. Und ich wünsche mir, dass Jesus mich überrascht. Dass er mir diese Sensibilität gibt, jeden Tag. Dass ich die Menschen um mich her, diese Verwundeten wahrnehme. Dass mir die Augen aufgehen. Dass ich Gottes Perspektive habe über die Menschen um uns herum. Und manchmal sind wir so blind, wir erkennen es nicht. Und Gelegenheiten gehen vorbei. Und wir verpassen. Vielleicht erleben wir deshalb so wenig mit Gott. Oftmals ist es so, dass wir meinen, ja, Glaube ist, ich muss was mit Gott erleben. So geht das nicht. So funktioniert das Prinzip nicht. Wir erleben Gott in unserer Beziehung zum Nächsten. Und ich sage das immer wieder, das Erstaunlichste, das Wunderbarste ist, wenn Menschen berichten, wie sie Gottes Liebe erlebt haben durch die Liebe von ihren Mitmenschen. Und das ist die Hoffnung für die Gemeinde, das ist die Hoffnung für uns, dass wir uns verändern lassen, dass wir uns beschenken lassen mit dieser Liebe, dass sie uns durchdringt, dass sie uns verändert und aus dieser Veränderung wir auch zu Change Agents werden, ne? Agenten der Veränderung. Aber wie ich am Anfang gesagt habe, Veränderung geschieht nur, ne, in der Gemeinde oder in unserer Familie, wenn sie mit mir auch geschieht. Und ja, möge Jesus uns begegnen, auch in diesen Begegnungen, wo wir uns gebrauchen lassen mit unseren Gaben, mit dem Wenigen, was wir haben. Und dass wir neu erstaunt werden von dem, wie Jesus ist, dass wir ihn erfahren, einfach durch unsere Mitmenschen, aber dass wir uns auch benutzen lassen. Vater, wir danken dir für diese einfache Botschaft. Wir kennen sie, wir haben sie so oft schon gehört, aber sie ist neu herausfordernd für uns. Es ist Jesus, bist du heute Morgen hier und stellst uns die Frage, ja, was mache ich damit? Wie stehe ich zu dir? Bin ich bereit, mich beschenken zu lassen von dieser Liebe? Erwarte ich, dass du durch deinen Geist mir die Augen öffnest für diese Welt, für die Menschen, die vielleicht halb tot an meinem Straßenrand liegen? Vater, und vielleicht müssen wir um Vergebung bitten, wo wir so selbstsüchtig sind oftmals, wo wir so eigensüchtig, wo wir vielleicht sogar dieses Verhältnis oder das Verhalten haben und die Einstellung des Räubers, der den anderen überfällt, weil wir eifersüchtig sind, weil wir nicht zufrieden sind mit dem, was du uns schenkst. Vater, vielleicht wollen wir das bewahren, was wir bekommen haben von dir, und wir nehmen vieles vielleicht als selbstverständlich hin. Herr, gib du uns ein offenes Herz, offene Augen, dass wir dem Nächsten mit Großzügigkeit begegnen dürfen. Herr, das gibt uns Freiheit, das macht uns frei, das gibt uns Freude. Und Vater, ich bitte dich, dass du mir neu die Augen öffnest, die Ohren öffnest, dass ich mehr Fragen stelle, mehr höre, als dass ich sage, damit ich wirklich auch erkennen kann, wie du mich gebrauchen möchtest. Und Vater, wir werden jetzt das Abendmahl feiern. Und das ist die Grundlage, damit wir wirklich auch von dir benutzt, gebraucht werden können in dieser Welt. Vater, und ich danke dir auch für diese Gemeinde. Ich danke dir, ja, dass sie so lange hier besteht. Danke, dass sie wie ein Leuchtturm hier ist, die das Licht zeigt, dass sie Salz ist und Licht. Und ich bitte dich, Herr, dass du weiterhin große Dinge tust hier. Aber es geht nicht um die Gemeinde, es geht um mich, es geht um uns. Und so danke ich dir. Hab Dank dafür. Amen.